New Minds AI. Eure wöchentliche Dosis KI mit Jens und Max. Seid dabei, wenn wir die Zukunft erkunden.
Herzlich willkommen zu unserer neuen New Minds AI-Folge. Mir sitzt wie immer super vorbereitet und bestens gelaunt der Jens gegenüber. In unserer heutigen New Minds Update-Folge sprechen wir ganz viel über neue spannende Updates zum Thema KI. Und für die da draußen, die zum ersten Mal zuhören, mit unserem New Minds Podcast möchten wir euch super einfach und verständlich das Thema KI beibringen und mit euch unterschiedliche Dinge aus unserem Arbeitsalltag teilen und haben mittlerweile auch schon spannende Gäste zu Gast gehabt und werden diese natürlich immer weiter in unsere Podcast einbauen. Herzlich willkommen und schön, dass ihr dabei seid.
Ja, auch willkommen von meiner Seite in dieser entspannten KI-Runde. Ich glaube, die Interviews, die wir ja schon vorher hatten, die lohnen sich jetzt immer noch. Also wenn ich da auch mal unsere Gästeliste gucke, da waren echt Knaller dabei und wir haben ja da noch einiges geplant. Von daher auch von mir hallo in die Runde an alle, die zuhören. Max, bevor wir losstarten, wir hatten jetzt erstmal eine Woche Pause. Wir hatten beide, also ich hatte Urlaub, du warst, glaube ich, auch gut ausgelastet. Wie hast du so eine Woche ohne Newmans Podcast überlebt?
Ich lebe gerade so. Es war sehr anstrengend und sehr traurig. Vor allen Dingen die Kommunikation, die sozusagen mich zurückgehalten hat, weil du im Urlaub warst, nicht zu drangsalieren, was es alles ganz Spannendes gibt, weil ich glaube, heute für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer haben wir ja sehr viel spannende und interessante und vor allen Dingen ja innovative Themen mal wieder dabei. Es ist ja für uns tatsächlich ein Lichtjahr wieder vergangen, weil die letzte Update-Folge haben wir vorhin geprüft, glaube ich, ist ja fast ein Monat her. Wir haben ja dazwischen sehr, sehr coole und informative Gäste dabei gehabt. Was war dein Highlight, Jens, so
von unseren letzten
Folgen?
Boah, ja. Das ist schwierig. Also die letzten zwei Interviewfolgen waren ja einmal mit Isabella von RTL. Das fand ich sehr, sehr cool, um zu schauen, wie auch so ein Medienhaus generative KI nutzt. Und natürlich als kleiner US-Fanboy Zach von der Ex-Go-To-Market-Guy von OpenAI, wo wir auch noch so ein bisschen über mal Alignment und so weiter gesprochen haben. Ich würde es, also beide Folgen ziemlich cool. Dadurch, dass, glaube ich, RTL nochmal diesen Praxisbezug hatte, fand ich das auf jeden Fall sehr, sehr, sehr spannend, wie dann auch im News-Bereich nicht nur intern, sondern auch auf Konsumentensicht da so generative KI benutzt wurde. Wie sieht es denn bei dir aus?
Also ich fand tatsächlich dieses Pragmatische und eben hands-on mit Isabella mega informativ. Auf der anderen Seite war es mal cool, einen englischsprachigen Podcast-Gast zu haben. Hat man sich gleich mal Fame gefühlt. So international.
Ja, und OpenAI und so, das war schon mal auf jeden Fall
genau.
Cool. Mal schauen, ist aber sicher cool. Nicht unser letzter englischsprachiger Gast.
Nee, so wie die Gästeliste ausschaut, die du da zusammenbastelt, Jens, für alle da draußen, ihr könnt euch auf was sehr, sehr Tolles, Namenhaftes freuen, was wir mittlerweile schon alles natürlich ermöglicht haben durch euch da draußen. Vielleicht ein kleines Dankeschön erstmal, dass wir uns einen Monat lang nicht gehört haben. Ein Dankeschön an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Trotz unserer überschaubaren Marketingaktivitäten für diesen Podcast in unserer kleinen LinkedIn-Bubble seid ihr fleißig am Zuhören. Danke für das tolle Feedback, was wir erhalten, und wir werden stetig besser, die Mikros werden besser, die Internetverbindung wird hoffentlich besser und dementsprechend freut euch auf eine neue Folge heute. Und Jens, ich glaube, eine Sache ist ganz wichtig, wir haben ja, oder du bist ja der Meister des Zusammenfassens der Tool, deswegen bist du ja so netterweise bei mir als Jens Toolgott eingespeichert. Du hast Geil. Ja heute mal wieder brav die Hausaufgaben gemacht. Was haben wir denn heute, erzähl mal, was haben wir denn so kurz angeteasert, was haben wir denn heute alles so dabei an Themen, mit denen wir heute unsere Zuhörerinnen und Zuhörer bespaßen wollen?
Ja, Zusammenfassung ist auf jeden Fall eine Herausforderung. Ich glaube, wir sind wieder sehr multimodal unterwegs. Also natürlich dadurch, dass du ja auch als Social Media und Media King quasi auch das Thema Video atmest mittlerweile. Ich glaube, da habe ich mich auch ein bisschen infiziert mit gewissen Tools. Wenn wir das Thema Video natürlich noch mal ein bisschen angehen, aber auch was Meta so Feines tut. Du bist ja auch, ich glaube, eher so der Meta-Fanboy. Ist deine Brille mittlerweile angekommen?
Nein. Ich habe sie, muss ich sagen, Update hier. Ich habe sie abbestellt. Weißt du warum? Als die Meldung kam, dass Meta AI, also die KI von Meta, sage ich jetzt mal, das Pendant zu ChatGPT, so nicht erstmal in Europa kommen wird. beziehungsweise auch die Integration in der Brille so nicht kommen wird, wie sie in der Demo präsentiert wurde. Also dann brauche ich eine Brille nicht nur, um Fotos zu machen, weil ich will ja natürlich den Use Case haben, dass ich die Brille frage, was das für ein Gebäude ist, wenn ich meinen Städtetrip mache. Also habe ich mir das Geld gespart und habe dann gesagt, warte ich erstmal ab. Wenn dieses Feature kommt, dann werde ich sie mir auf jeden Fall wieder bestellen, weil dann, glaube ich, ist es absoluter Game Changer, wenn man mit der Brille rumläuft, die cool aussieht und mit der man dann sprechen kann.
Absolut. Also ich glaube, da haben wir auf jeden Fall einige Themen heute mit drin, auch das Thema Open Source, Sprachmodelle, was sich entwickelt hat, wer was wie gekauft hat, auch an Startups und Tools. Und am Ende haben wir nochmal zwei coole Use Cases, wo du ja auch sehr fleißig warst, schon was Schönes gebastelt hast, was, glaube ich, auf der Audiospur recht schwierig ist. Man muss es, glaube ich, visuell auch sehen. Aber ich glaube, den Entstehungsprozess beziehungsweise die Ideen dahinter sind super, super spannend. Wo wollen wir starten, Max?
Fangen wir doch mal mit dem Thema Llama an. Das ist ja, wie gesagt, schon gefühlt ein Lichtjahr, also 2 Wochen her oder 3. Wir hatten in den ersten Folgen, bei denen wir gesprochen haben, immer mal wieder das Thema Meta reingebracht und haben uns bei Meta rangenähert und haben auch gesagt, hey Leute, unterschätzt Meta nicht. Meta ist nicht nur Facebook und Instagram. Und es wurden jetzt auch die Quartalszahlen, glaube ich, präsentiert, auch noch on top, Wachstum und Co. Ich finde es immer wieder faszinierend, was die dann so aus dem Ärmel schütteln. Und Llama 3.1, Jens, vielleicht für die Zuhörerinnen und Zuhörer, was war da so wow, als es vor 2-3 Wochen mal gedroppt wurde, was das so kann?
Ja, genau, für alle, die es noch nicht mitbekommen haben, beziehungsweise noch nicht genau damit anfangen können. Llama ist ja das Sprachmodell von Meta und mittlerweile in der 3.1-Version, also ein Update bekommen. Und das Spannende ist hier eigentlich, dass es zum ersten Mal ein großes und performantes Sprachmodell gibt, also ähnlich wie ein ChatGPT oder auch ein Claude, was aber von der Performance her, also obwohl es Open Source ist und von der Qualität her, in diversen Tests sehr, sehr nah an die geschlossenen Systeme rankommt. Und das ist natürlich total spannend, gerade wenn man die Idee hinter Open Source betrachtet, dass damit ja auch so Datenschutzthematiken, je besser diese Modelle werden, nicht aus der Welt geschaffen werden, aber natürlich nochmal einen anderen Hebel haben. Also ganz einfaches Beispiel, wenn man so ein Open Source Modell hat, dann könnte man sich so ein Llama jetzt schon auf dem Rechner ziehen, der genug Rechenleistung hat, muss man fairerweise sagen, und das dann in den Keller stellen und hätte dann quasi sein eigenes ChatGPT, das aber ohne Internetzugang oder ohne irgendwo Daten hinzuschicken funktionieren würde. Und das natürlich gerade bei sensiblen Daten oft ein sehr cooler Use Case. Und da gibt Meta ordentlich Gas. Und ich glaube, so gefühlt ist Meta auch derjenige, der interessanterweise so für diesen Freiheitsgedanken, glaube ich, so kämpft. Also ich glaube, es ist ein bisschen schwierig, wenn man so die anderen Maßnahmen oder die anderen Ideen hinter Meta und was Facebook so tut, betrachtet. Aber ich glaube, dieser Open-Source-Gedanke ist was Mark Zuckerberg da stark treibt. Und um mal nochmal eine Dimension mitzugeben, die sind schon laut diversen Quellen schon an Llama 4 dran und angeblich soll Llama 4 10-mal so viel Computing Power, also Rechenleistung benötigen zum Training, als es jetzt Llama 3 gemacht hat. Das heißt, die sind mit dem Skalierungsfaktor noch nicht am Ende. Und da bin ich auf jeden Fall neugierig, ob so nach dem Thema Scale is all you need, ob wirklich diese Skalierungsthema noch nicht ausgereizt wird. Also ob es immer noch funktioniert, wenn wir einfach mehr Rechenleistung reinballern, dass die Modelle besser werden. Da bin ich gespannt, was dann auch so die größeren Modelle noch mit sich bringen. Aber genau, lange Rede, kurzer Sinn. Open Source Modell, total spannend, was da Meta rausgehauen hat. Hätte ich in der Qualität nicht erwartet.
Ja, und vor allen Dingen auch im Zuge dessen noch vielleicht diese Meta Fair AI Demos. Da packen wir natürlich wieder den Link rein, was sozusagen auch noch in diesem Hub von AI Funktionalitäten, die Meta da mit sich bringt, ist, fand ich ganz wild, dieses Animated Drawings.
Erzähl mal, was also, ist das?
Das ist praktisch, du kannst praktisch Characters, die du hast, irgendwie animieren, also gezeichnete Characters in InDesign und Co., wenn du irgendwas entwickelt hast, gescribbelt hast, gesketcht hast, kannst es dann uploaden und dann kannst du diese Zeichnungen oder die Charaktere zum Leben erwecken. Und es ist super einfach irgendwie in diesem Upload und super einfach erklärt. Und da, finde ich, punktet halt wieder Meta mit so diesen ganzen, mit der Usability auch von den Klickpfaden. Das ist wirklich sehr, sehr einfach. Mhm. Ich würde diesen Sketch Animated Drawer würde ich euch hier natürlich wie immer in den Shownotes verlinken. Könnt ihr das selber einfach mal ausprobieren. Und das ist eben das, was wir anfänglich auch immer gesagt haben, auch in unserem Podcast, dass man Meta nicht unterschätzen darf. Und auch, was du jetzt gerade gesagt hast mit dem Large Language Model Open Source, natürlich auf dem Rechner. Ich hatte gleich direkt die Assoziation des, sag ich mal, des Taschenrechners, des AI-Taschenrechners am Computer, weil man muss sich das mal auf der Zunge zergehen lassen, wenn man das wirklich gut auf einem starken Rechner hat. Ohne Internetzugang möge man jetzt sagen, ja, vielleicht nicht so gut, weil ich brauche eine Internetverbindung und Co. Sag ich jetzt mal so wie ChatGPT, die Möglichkeit, einfach ein AI-Modell auf dem Rechner zu haben, glaube ich, erleichtert und eben vielleicht macht das Arbeiten im alltäglichen Gebrauch mit einem Computer deutlich effizienter. Das ist ja das, was ich so geil finde, weil du am Ende dann deutlich schneller arbeiten kannst, weil du dann wirklich ein gutes Large Language Model auf deinem Rechner draufgeschnalzt hast und das da sozusagen querbeet auf deinen Rechner zugreifen kann und eben nicht diese ganze Zeit die Daten und die Verbindung ins Internet hat, um da auch datenschutzkonform zu bleiben. Also die Frage wird ja wohl eher sein, nutzen viele Unternehmen vielleicht in Deutschland dann auch so einen Llama in der IT oder bauen sich mit so einem Llama dann eben vielleicht abteilungsmäßig ihre eigenen Solutions. Das finde ich so ein Thema, was ich halt spannend finde.
Das wird sich auf jeden Fall zeigen. Ich glaube, was man ja dann auch, und du hast ja gerade dieses Bild skizziert, man hat dann das eigene LLM vielleicht auf dem Rechner ohne Internetzugang. Und das ist ja auch nochmal eine Richtung, wo unter anderem auch Llama, aber auch andere Anbieter hingehen, dass sie kleinere Modelle bauen. Also wir haben jetzt OpenAI oder von OpenAI das GPT-4o Mini. Auch von Llama gibt es ein 8 Billion Parameter Modell, also auch ein relativ kleines. Und ich glaube, das ist interessant, ob die Modelle, auch von Google gibt es ja ein kleines Modell, was on-device läuft. Vielleicht brauchen wir bald gar nicht mehr diese krassen Rechenleistungen, um so ein Modell zum Laufen zu bringen, sondern vielleicht sind die bald so performant, dass sie einfach auf dem Handy theoretisch auch laufen, wo ja auch Apple so ein bisschen danach strebt, etc. Das ist, glaube ich, da interessant zu sehen, wie sich dann auch die Richtung entwickelt. Aber dieser AI-Hub, den du gerade genannt hast, für die AI-Demos von Meta, kann ich auch allen ans Herz legen. Da haben wir nicht nur diese Animated Drawings, sondern auch eine Seamless Translation, quasi eine Echtzeitübersetzung, und auch Segment Anything fand ich auch ganz spannend, wo quasi Meta ein Tool vorgestellt hat über Vision AI, um instant auch in Videos Elemente zu erkennen und diesen auch zu folgen und diese quasi mit AI relativ schnell zu markieren. Auch gerade für den Videobereich, glaube ich, total spannend.
Mega. Also das ist ein Mega-Thema und zeigt auch eben wieder, was alles sozusagen auch so ein bisschen die Argumente, die wir bei den ersten Folgen mal diskutiert haben, wo geht's hin, wo ist die Reise, dass wir natürlich schon auch Dinge haben werden. Ich werde natürlich, treiben die das Llama-Modell Meta Open Source, aber allein dieses Hub drumherum wird zeigen, dass wahrscheinlich diese AI-Solutions, ähnlich wie es bei einem Canva ist, bei dem man sozusagen dann AI-Lösungen integriert haben wird, vermutlich dann auch solche AI-Lösungen in den einzelnen Social-Media-Plattformen entweder für Nutzer oder eben für Unternehmen, die dort eine Seite betreiben, auch integrieren, um deren Marketing irgendwie und denen einfach noch mehr Tools zur Verfügung stellen, um Marketing zu betreiben. Sieht man ja auch bei TikTok, hatten wir, glaube ich, auch bei der vorletzten Update-Folge mit den Avataren, die sozusagen integriert werden in diesem Creative Hub. Also es bleibt in unserem Lieblingswort spannend.
Aber ein Punkt zum Meta, den ich noch gerne mitgeben würde, was ich auch im Blick halte, ist auch die Entwicklung von Meta und dem Standpunkt zur EU, weil vor auch zwischen der letzten Folge und jetzt gab es auch ein Statement von Meta, die gesagt haben, sie würden keine multimodalen Modelle von Llama, also die Modelle, die damit nicht nur mit Text, sondern auch mit Audio, Video etc. trainiert wurden und entsprechend auch verarbeiten können, nicht in der EU releasen, wegen dem EU-AI bzw. der Regulierung in der EU. Und da bin ich auch aufmerksam am Gucken oder beziehungsweise auch auf jeden Fall interessiert dran, wer da zuerst nachgibt. Weil natürlich, wenn Meta da dranhält und sagt so, ja, releasen wir nicht in der EU, und das wird natürlich einigen Unternehmen auch wahrscheinlich ein bisschen übel aufstoßen. Gleichzeitig finde ich, darf die EU jetzt auch nicht sagen, ja gut, dann darf Meta. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass Meta da eigentlich noch so ein bisschen diese Freiheitskarte haben will und einfach ganz viele Daten ohne irgendwelche Regulierung sich ins Llama-Modell einspeisen wollen und da jetzt irgendwie diesen Regulierungen so ein bisschen sich querstellen wollen. Mal schauen, ob sich da eine Einigung findet oder ob Meta sagt, ja, dann halt nicht. Fände ich schade.
Ich fände es auch schade und ich glaube, am Ende werden alle, also ich habe eine Prognose, dass sich alle beugen werden, weil trotz einer schrumpfenden Wirtschaft und eines sozusagen einer ungewissen Zukunft, politisch wie weltwirtschaftlich, ist trotzdem der europäische Markt ein wichtiger Markt und ich glaube schon, dass sich die Großen dem beugen werden. Wir werden ja auch für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer bald einen spannenden Gast haben, der das Thema Ethik und Legal mit dem Thema Zertifizierungen hat, und zwar die SEDA von Humanity AI. Da können wir genau dieses Thema besprechen, wie sie das sieht, weil sie kriegen tatsächlich als zertifiziertes Unternehmen in Deutschland, die jetzt seit Neuestem gegründet sind, echt eine super Story dahinter, sehr viele Anfragen von Firmen auch aus dem Valley, die genau wegen diesem AI-Act gerade schauen, wie können wir trotzdem in Europa, was müssen wir beachten, welche ethischen Themen, welche Zertifizierungen braucht man. Und das ist, glaube ich, auch ganz interessant zu sehen. Ich habe da so die Prognose, dass sich am Ende alle dann, dass sie sich dann alle vielleicht dann doch beugen, weil sie alle doch irgendwie in den europäischen Markt rein wollen. Ja,
ja, interessant. Also ich würde, glaube ich, eher andersrum schätzen. Ich glaube, die EU wird da irgendwie sagen, ja gut, dann mach halt irgendwie. Wäre so mein Gefühl. Aber lass mal abwarten, vielleicht haben wir in der nächsten oder übernächsten Folge schon eine Entscheidung. lass uns mal ein bisschen über OpenAI quatschen. Ich weiß, du bist nicht so der OpenAI-Fan mittlerweile, oder?
Das heißt, ich bin nicht so der OpenAI-Fan. Ich liebe OpenAI, meinen täglichen Gebrauch nutze ich es natürlich. Ich bin halt enttäuscht und warte, glaube ich, alle da draußen. Wann kommt endlich das Video? Wann kommt endlich Sora? Oder war das nur ein Marketing-Stunt? Und ich fand so ein bisschen diese ganzen Thematiken rund um das Board, was wir auch schon, glaube ich, in der zweiten Folge oder dritten Folge besprochen haben, Board tritt zurück, Board tritt doch nicht zurück. Jetzt bewegen die sich sozusagen, jetzt haben wir, glaube ich, die Meldung heute oder gestern, dass 3 oder 4 große Player, Entscheider von OpenAI zu ich sage jetzt mal, Feindeslagern wechseln, nämlich zu Anthropic. Da das Thema so ein bisschen in den Raum gestellt wird oder was ich mich dann gefragt habe, okay, für die da draußen, Anthropic ist sozusagen die Firma hinter Claude, was zeichnet sie aus? Ich sage jetzt mal einfach erklärt in einem Satz, ethische KI, um es jetzt vielleicht mal ein bisschen pragmatisch zu formulieren, und die sind halt genau darüber gewechselt. Das heißt, für mich als Mensch, dem auch Ethik und Werte und Co. wichtig ist, why? Also was ist da los? Und deswegen bin ich so nicht mehr Fan, würde ich jetzt nicht sagen, sondern halt finde genau das halt eben wichtig, dass genauso ethische, gesellschaftliche Themen bei so einer Entwicklungsmacht und Innovationstreiberei, die OpenAI jetzt betrieben hat. Ich würde mal sagen, OpenAI ist das Tesla der Autoindustrie, sozusagen in der KI-Industrie, weil natürlich durch diesen raus auf einmal kann jeder Large Language Model und jeder bietet's an und ach, der auch Technologie. Er hat mich ein bisschen an diese E-Mobilität erinnert. Eine Player rückt vor. Und deswegen bin ich da immer so, horche ich da immer auf, oh, weird, warum gehen die da weg? Was ist dahinter? Natürlich haben sie ihre Gründe. Und deswegen bin ich nicht gerade so guter Laune, was das Thema betrifft, oder beäugt es etwas kritisch. Ja.
Ich finde, hast du ja gerade schon erwähnt, allein schon dieser Wechsel von, es waren jetzt auch ein paar Menschen von OpenAI, die dann aus einem Alignment-Team zu Anthropic gewechselt sind. Das Alignment-Team ist nämlich in der Regel dafür verantwortlich, die KI-Modelle menschlichen, Standards zu definieren. Und das finde ich ein bisschen kritisch, wenn man dann sieht, dass da viel gewechselt wird. Das hinterlässt natürlich auch den Gedanken, dass OpenAI da vielleicht gar nicht so den Fokus drauf hat und das Alignment-Team vielleicht dann gar nicht so wichtig ist und vielleicht dann doch eher das Geld und die Wirtschaftlichkeit und der Wachstum da irgendwie wichtig ist. Und also ich glaube, wir haben ja am Anfang immer gedacht, so, okay, OpenAI, irgendwie krassester Player am Markt. Ich weiß gar nicht, ob wir jetzt in einem Jahr oder in zwei Jahren, ob da immer noch OpenAI ganz, ganz vorne mit dabei ist, oder ob vielleicht ein anderer Player, vielleicht auch so ein Claude, so ein Anthropic, nochmal irgendwie stärker da performt. Gerade auch bei diesem Wechsel, ich meine, du hast gerade angesprochen mit dem Board, was ja dann irgendwie Sam Altman gekickt hat, dann wieder zurück und so. Das hat nicht so eine Konsistenz wie, also natürlich mit den öffentlichen Sachen, die man weiß, wie jetzt bei anderen Anbietern von so einem Anthropic. Mal schauen, was da so passiert, auch im Hause OpenAI. Aber es gab ja auch, also was ich auch ganz spannend finde, da können wir auch nochmal drüber sprechen, über die Features, du hast, oder die Funktionen und Tools. Du hast ja gerade Zora erwähnt, da warten wir ja immer noch alle drauf. Aber ich finde, aktuell ist OpenAI in so einem Punkt, wo sie das Sprachmodell nur bedingt entwickeln. Jetzt haben wir GPT-4o Mini, was kleiner ist, was eher die 3.5er-Version ersetzt. Aber wir haben ja auch sowas wie SearchGPT, quasi die Suchmaschine von OpenAI, von ChatGPT. Wir haben den Advanced Voice Mode, der ganz, 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 ganz kleinteilig ausgerollt wird, von wenigen Leuten überhaupt benutzt werden kann, der aber echt erstaunlich gut ist in den Demos, die man sieht. Aber so, es sieht eher nur so, so kleinen Produkten, aber nicht nach dem irgendwie Next Big Step, finde ich. Und das, weiß nicht, vielleicht warten sie auch noch auf die Wahl in den USA, bis das vorbei ist und dann geht das Feuerwerk los. Ich weiß nicht, aber aktuell fühlt sich das so ein bisschen eher an, wir bauen hier ganz viele Tools und Features drumherum und dann gucken wir mal, wie wir irgendwie Traction bekommen im Markt.
Ja, das ist das Gleiche, habe ich irgendwie auch so ein Bauchgefühl. Vor allen Dingen das Visionäre, wo es hin ist, wo man ja bei den ersten, oh krass, was kann man damit alles machen? Und wie gesagt, bei Demos haben wir ja alle gelernt, sollten wir vorsichtig sein. Wobei bei OpenAI wahrscheinlich durch die Demos und durch die Inszenierung der Demos eher nicht. Ich bin gespannt, du hast jetzt gerade das Thema angesprochen, was gerade sozusagen rumgeht, diese Demos von den Voice-Modellen. Das ist ja auch so ein bisschen das, worauf wir ja eigentlich schon seit diesem
viel zu lange drauf warten.
Genau, viel zu lange gefühlt, seit 3 Monaten oder 4, was ein halbes Jahr schon ist und eigentlich schon ein Jahr. So. Und deswegen, ich bin da voll bei dir. Ich finde gerade das ein bisschen komisch alles, aber natürlich muss man sagen, im täglichen Gebrauch mit der GPT-App, mit GPTs, haben wir öfters durch bei uns, GPTs mit der API-Anbindung, mit Make-Automatisierungen und Co. Also die sind natürlich auch top, also das darf man jetzt nicht sagen, also das ist Meckern auf nerdigem Niveau, aber visionär gesehen bin ich da bei dir. Das klingt eher so, wir basteln da noch ein Tool und da noch ein Tool. Erinnert mich so ein bisschen auch so an das negative Thema von Runway, da kommen wir gleich auch noch zu sprechen, dass Runway für mich auch so ein ganz großes Hub von, wir haben, du kannst AI-Voice generieren, dann deswegen war ich am Anfang nie Fan von Runway, weil ich so Werkzeugkasten mit 12 KI-Funktionen und eigentlich kommen sie aus dem Video aus der Stärke, aber sie bieten noch das, Remove Background und was nicht alles. Deswegen war ich am Anfang sehr so skeptisch, was Runway betrifft. Und habe mich jetzt sehr sozusagen da sehr positiv überraschen lassen von dir auch. aber ja, bevor wir über Runway sprechen, möchte ich vielleicht noch eine Sache kurz in den Raum werfen, weil wir haben ja noch ein paar Punkte. Die Thematik Runway-Video, ne, weil du gesagt hast, wir warten auf Sora und Co. Es ist ja was vor kurzem passiert, vor ein paar Tagen. Wir nehmen jetzt die Folge an einem Mittwoch auf, am 7. Das heißt, das Thema Flux 1 und Black Max? Forest Labs. Genau, also nein, das war jetzt meine Frage. Ich stelle jetzt hier die Frage. Ich mache die überleitend. Ja, du erklärst jetzt mal. Jens, was ist Flux?
Okay, Max. fand ich auch überraschend. Habe ich nicht mitgerechnet, wie bei so vielen KI-Sachen, die mich einfach überraschen, weil man da einfach, glaube ich, nicht Mäuschen genug ist, um überall drin zu hängen. Flux 1 ist ein KI-Modell unter anderem von Gründern von Stable Diffusion, also von dem Open-Source-Build-Modell. Und das wurde jetzt quasi unter den Black Forest Labs, also den Schwarzwald-Laboren, unter anderem ist auch, glaube ich, mindestens einer der Gründer auch deutsch. Wenn nicht sogar alle, weiß ich gerade gar nicht, müsste ich mal nachschauen. Aber auf jeden Fall ein bisschen made in Germany. Und hier ist ein meiner Meinung nach echt gutes KI-Bildmodell entstanden, das jetzt schon in der ersten Version sehr gute Ergebnisse gibt und natürlich, dass das Spannende hat, als Open-Source-Modell funktioniert. Es gibt drei Modelle, es gibt das Pro, das Dev und das Schnellmodell, also auch wirklich das Schnellmodell, ganz lustig. Und davon, bis auf das Pro-Modell, sind die anderen beiden lokal auf dem Rechner umsetzbar und die Qualität ist, ich würde nicht sagen auf Mid-Journey-Level unbedingt, aber es kommt in vielen Bereichen schon sehr nahe. Und was ich total interessant finde und auch sehr viel getestet habe, die Erstellung von Text in Bildern, sprich irgendwelche Banner, irgendwelche Zeitungsbereiche oder wo auch immer man Text gerne in KI-Bildern haben möchte, funktioniert hier erstaunlich gut. Limitierung ist natürlich immer, wenn du irgendwie deutsche Sachen mit reinpackst, deutsche Sätze, deutsche Wörter, das da ist dann manchmal ein bisschen schwieriger. Aber gerade Text in Bildern, fand ich schon echt ziemlich gut. Und die haben auch, glaube ich, 31 Millionen US-Dollar an Finanzierung nochmal bekommen. Und haben auch, das würde dich freuen, Max, die haben auf der Webseite so eine Coming Soon. Und da wird auch das Videomodell von den Black Forest Labs angekündigt. Das heißt, wir haben hier wahrscheinlich demnächst wieder ein KI-Text-zu-Video-Modell, was neu ist. Mal schauen, ob da ähnliche Überraschungen wie bei dem Bildmodell jetzt stattfinden.
Ja, Black Forest Labs ist natürlich echt ein schöner Lab. Schwarzwald Lab hätte ich cooler gefunden, aber auch hier wieder Innovation muss nicht immer nur aus den Staaten kommen. Und auch super cool, dass du das hier gleich mit reingenommen hast, Jens, als Meldung, wie immer. Top vorbereitet. Wir haben ja, glaube ich, für unsere Zuhörer und Zuhörer da draußen auch so ein bisschen kleiner Teaser, Spoiler-Alarm. Später in der Folge zeigst du einen Use Case, der vielleicht indirekt oder direkt damit zu tun hat.
Vielleicht.
Überleitend dazu hast du ja schon Kling ausprobiert. Richtig, Jens? Hol nochmal kurz unsere Zuhörerinnen und Zuhörer ab. Du hast ja dich auf diese Warteliste gesetzt von Kling aus China, diesem Videogenerierungstool.
Ja, das war ganz abenteuerlich. Ich glaube, wir hatten das in der letzten Folge sogar schon mal erwähnt. Kling ist ja ich will nicht sagen das stärkste Modell aus China, weil das wissen wir, glaube ich, alle nicht, aber ein starkes Modell, um KI-Videos aus Text und mittlerweile auch Bildern zu erstellen aus China, von einem Social-Media-Netzwerk aus China, mit den Daten entsprechend trainiert und gefüttert. Das heißt, Menschen, die essen, funktionieren da sehr, sehr gut. Und Kling ist jetzt auch neuerdings für alle international auch nutzbar, gibt einen kostenlosen Version-Account, gibt aber auch einen Paid-Plan mittlerweile. Und das war damals in der chinesischen Version ganz spannend, weil ich mich irgendwie auf die chinesische Warteliste habe setzen lassen, ein Formular ausfüllen musste, natürlich auf Chinesisch, und mir irgendeine chinesische Telefonnummer ausgedacht habe. Und irgendwie habe ich einen Zugriff bekommen. Hätte ich nicht mit gerechnet, aber es hat funktioniert. Und hier haben wir jetzt einen coolen Ansatz, dass auch mal ein Tool aus China auch mal für die Welt nutzbar ist. Vielleicht auch mit Hintergedanken, I don't know. Aber auch hier die Qualität, ähnlich wie bei Runway, finde ich schon sehr, sehr gut, gerade was Bewegung und Menschen angeht. Und was man hier sagen muss, die ganzen Features, die wir jetzt so sehen, wo wir auch drüber gesprochen haben, wie in Luma, dass man First und Last Frames editieren oder nutzen kann, Text zu Bild, Kamerafahrten, wie wir aus Gen 2 von Runway kennen, Kling hat sich da bei all den Tools, die es gerade schon gibt, hart inspirieren lassen, weil die Features findest du da alle. Aber du hast auch schon damit gearbeitet, oder?
Ja, ich habe tatsächlich auch rumgespielt und habe natürlich mir wieder 10 kostenlose Accounts erstellt. 10 kostenlose Accounts erstellt und es ist immer wieder schön zu sehen, das ist ja gerade die These, die wir immer wieder raumen, es braucht für jeden Anwendungsfall oder für jedes Thema vielleicht sogar ein unterschiedliches Tool, was hier ein bisschen und da ein bisschen besser ist. Ich war sehr, sehr positiv überrascht. Und zwar in dem Anwendungsfall ganz kurz erklärt, wir haben ein mit Midjourney generiertes Bild, sagen wir mal eine Stadt, bei der man Menschen sieht. Und die Aufgabenstellung war ganz einfach. Man legt dieses Bild in Kling rein und gibt einfach mal kein Kamerafahrten-Prompt oder generellen Prompt dazu, sondern schaut einfach mal, was passiert, stellt 5 Sekunden ein und schaut, was die Maschine ausspuckt. Und diesen gleichen Workaround habe ich auch mit Runway gemacht, einfach mal, um zu schauen, was ist denn der Unterschied von diesen Tools. Und was mir aufgefallen ist, dass Runway natürlich unfassbar gut ist, auch in diesen Transitions und diesen Animationen und der Look und so. Da sind die super stark. Aber sobald man das Video länger als 5 Sekunden macht und dort Menschen irgendwie vorkommen, dann fängt es an, irgendwie so einen weirden Look zu bekommen. Aktuell auch zu sehen, ganz viel auf Social Media mit witzigen Memes, die sich beziehen auf die Träume von Menschen und dann so ein verrücktes, verspultes AI-Video sehen, was überhaupt keinen Sinn ergibt, bei dem Menschen irgendwie zu Motorrädern sich verwandeln und irgendwo hinfahren. Was ich damit meine, Halluzinationen. Dieses Halluzinieren war mir bei Runway eher, sobald Menschen sozusagen drin war, als bei Kling. Und deswegen war ich schon sehr positiv überrascht und verwundert, wie viel besser tatsächlich Kling ist, wenn Menschen dort in Bewegung gesetzt werden. Ja.
Das heißt, Max, wenn man das zusammenfassen kann, Kling würdest du empfehlen, wenn es irgendwas mit Menschen zu tun hat und Runway für alles andere?
Ja, so kann man es vereinfachen, ja. Aktuell schon. Also Runway vor allen Dingen, wenn es um Produkte geht, aber da kommen wir später auch nochmal drauf zu, also wie beim Use Case. Das ist schon, ich bin jetzt, wie gesagt, ich bin eher ein Midjourney-Nerd und ChatGPT und Autodidakt, würde ich jetzt mal vorsichtig sagen. Und ich bin ja noch nicht so lange im Runway-Game drin, aber es ist mir schon ein bisschen aufgefallen und finde es da auch sehr, sehr interessant zu sehen, wenn man einfach mal das Gleiche macht. Das habe ich so ein bisschen von dir adaptiert, muss ich sagen. Habe ich auch Hausaufgaben gemacht. Einfach mal eine Aufgabenstellung zu nehmen und zwei unterschiedliche Anbieter mal auszuprobieren, was kommt denn da unterschiedlich raus. Das kann ich jedem empfehlen, der zuhört. Probiert es einfach mal aus, weil nochmal, es gibt hier und da, es gibt nicht, das ist komplett besser oder das ist komplett schlechter. Gerade aktuell bei den Tools, über die wir sprechen, sondern jeder hat hier und da seine, sag ich mal, Stärken und Schwächen.
Absolut, sehr guter Hinweis und sehr guter Tipp auf jeden Fall. Und ich würde mal so weit teasern. Ich glaube, in der nächsten Folge reden wir noch ein bisschen mehr über Runway, weil wir dann jemanden haben, der sich damit ein bisschen besser auskennt. Aber so viel dazu.
Ja, das wird richtig spannend. Ganz, ganz fetter Gast.
Ein Punkt noch, den ich zu Runway noch loswerden wollte, weil das auch da quatschen wir natürlich immer mal wieder drüber. Natürlich ist Qualität ein Thema, aber ich finde auch immer den Punkt Geschwindigkeit. Nicht nur bei Sprache. Ja. Bei Text haben wir mit Grok einfach ein extremes Turbomodell, beziehungsweise eine extreme Turbotechnologie dahinter. Aber auch Runway möchte da natürlich verständlicherweise nochmal eine Geschwindigkeit und haben ein Turbomodell vorgestellt, was noch nicht released ist, was sie erstmal nur geteasert haben. Aber die Idee dahinter fand ich spannend, weil der Gründer hatte quasi geschrieben, dass das Modell, das neue Turbomodell angeblich 7-mal schneller sein sollte. Und damit kommen wir an den Punkt, dass ein 10-Sekunden-Video in 11 Sekunden erzeugt werden kann. Und das ist ja dann als nächster Schritt eine Echtzeitgenerierung von Videos. Und das finde ich im Kopf erstmal crazy, wenn wir da hinkommen, was Performance und Qualität angeht. Also
Wenn dann sozusagen die KI nicht anfängt, wieder irgendwas zu erfinden, dann ja.
Ja, dann explodiert halt irgendwas.
Ja, so zum Beispiel. Es explodiert irgendwas. Aber ich fand, das ist ein guter Punkt mit dem Thema dieses Echtzeit. Vielleicht nochmal kurz aufgefasst, das, was wir vorletzte Folge auch gesprochen hatten oder bei unserer letzten Update-Folge, ist ja das Thema Luma. Das haben wir jetzt gar nicht mehr, weil es auch nichts Neues gibt. Es gibt nur sowas zu sagen, dass es verdammt lange immer noch dauert, die Bilder, die Videos zu animieren, stimmt, wenn man die kostenlose Version, deswegen bin ich da gerade sehr abgefuckt. Bin jetzt da nicht so gerade interessiert. Und wie gesagt, Runway wird spannend bei der nächsten Folge sowieso, können wir deutlich in die Tiefe gehen. Aber wir haben noch ein paar Sachen im Köcher. Jens, willst du mal übernehmen? Was hast du denn Schönes noch mitgebracht?
Ich habe noch so ein paar kleine Sachen mitgebracht. Bleiben wir mal kurz im Videobereich. Wir haben ja auch immer wieder die These, dass KI eh dahin kommt, wo wir sowieso arbeiten. Und das hatte gar nicht so große Wellen geschlagen. Ich fand das aber total spannend. Vimeo, dieser Videohoster für Hochglanzvideos und weiß auch gar nicht, was genau die Daseinsberechtigung von Vimeo ist im Vergleich zu YouTube, aber ich glaube für gutes Hosting, hat eine Möglichkeit vorgestellt, quasi keine Lippensynchrone, aber eine native Übersetzung der Videos direkt mit anzubieten, sodass wir dann im Videoplayer einfach unten rechts die Stimme ändern können, die dann auch entsprechend natürlich so klingt wie die Originalstimme, aber das halt direkt auf der Plattform mit geht. Also quasi sowas wie HeyGen, nur halt dann direkt vom Anbieter selber. Und das fand ich eine interessante Idee, ob wir, ich meine, Google hat da natürlich auch einige Daten und auch genug Rechenressourcen, glaube ich, um sowas umzusetzen, ob wir dann auch irgendwann an einen Punkt kommen, wo YouTube-Videos einfach ganz normal in anderen Sprachen da sind, dass du einfach unten rechts das kleine Zahnrad hast und dann kannst du sagen, ich möchte es aber jetzt gerne bitte auf Englisch haben oder auf Spanisch oder auf Schweizerdeutsch.
Boah, das wäre mal mega geil.
Ich glaube, also ganz ehrlich, why not? Also ich glaube, lippensynchron, das ist einfach, glaube ich, schwierig, weil einfach die Sprachen so unterschiedlich sind. Hast du irgendwie eine Sprache, die sehr kurz ist, dann musst du irgendwie anders schreiben.
Ja, schon. Aber wenn du nochmal kurz da am Punkt, sag ich nur Stichwort 11 Labs und dann aber auch das Thema mit der Nachsynchronisierung und Voice Cloning und Dubbing, weiß ich nicht, ob das, also ich glaube schon, komplette Lippensynchronisierung sind wahrscheinlich schwierig, aber nicht unmöglich, würde ich jetzt einfach mal behaupten.
Nee, ich glaube, es kommt nur ein bisschen aufs Video an, aber ich fände das spannend. Ja. Also glaube ich, diese Sprachbarriere, ich meine, das sieht man, hat man auch in den Demos von dem Voice Assistant von OpenAI gesehen. Ich glaube, diese Sprachbarriere wird immer geringer und ich glaube, da ist es einfach, glaube ich, ganz normal, bald, dass wir in Echtzeit Sachen übersetzen können. Auch da hat der Meta in dem AI Lab da quasi auch eine Seamless Translation mit drin. Und das fand ich eine coole Integration. Ich glaube, das wird auch wahrscheinlich irgendwann ganz normal sein, dass Sprache kein Hindernis mehr sein wird.
Ja, auf jeden Fall. Gerade wenn man auch denkt, dass das wäre, wenn wir nochmal kurz auf die Demo von OpenAI gehen mit dem Voice-Thema, was Lifetime-Übersetzungen, die Demos, die man ja da gesehen hat, wie du sagst, das habe ich jetzt gerade gedacht, mit dem Thema Sprache soll keine Barriere sein, wäre das natürlich ein spannendes Feature, wenn man sozusagen so seine, sag ich mal, die Spiegel-TV-Dokumentationen auch im letzten Erde der Welt angeschaut werden können, weil sie perfekt synchron übersetzt werden. Das wäre doch auch cool.
Wo ich hier nochmal andocke, als Use Case, auch im Thema Marketing, ich meine, Mr. Beast kennen wahrscheinlich alle und ja. Der macht ja auch da erstmal ganz mehr oder weniger händisch, aber der hat ja auch Channels, die beispielsweise auf Spanisch einfach angelegt sind, wo er einfach alle seine Videos nimmt und einfach Spanisch übersetzen lässt oder anderssprachig und hat natürlich da nochmal eine ganz neue Audience. Und ich glaube, wenn das halt sowas ausgerollt wird, ist das für viele Marken halt einfach nochmal total der Hebel oder für viele Creator auch, um einfach weltweit...
International, ja. Genau. Mega gut.
Ich habe auch noch zwei, drei andere Kleinigkeiten mitgebracht. Hatten wir schon mal drüber gesprochen, die Chatbot Arena etc., also das Ranking von den Modellen und ohne jetzt da, glaube ich, zu viel drüber zu erzählen, aber Google hat auch immer mal wieder so ein paar Sachen, wo man sagt, da krass, hätte ich nicht mit gerechnet, beziehungsweise Google ist auch noch da mit dabei und sollte nicht vergessen werden. Die haben ja ihr Gemini-Modell und das ist aktuell, wenn man der LMSys Chatbot Arena, also diese Ranking-Plattform, glauben mag, aktuell das beste Sprachmodell, was Qualität oder beziehungsweise was generell die Bewertung der Community angeht. Und auch hier sollten wir es auf jeden Fall in die Description nochmal verlinken. Wir können ja relativ einfach über das AI-Studio von Google auch dieses Modell testen und was ich hier total interessant finde, dass es aktuell das einzige Modell ist, was so ein großes Kontextfenster hat. Wir haben jetzt mit der Gemini 1.5 Version 2 Millionen Token Kontextfenster und um das mal in Verhältnis zu setzen, bei Anthropic haben wir 200.000 und bei OpenAI 128.000. Das heißt, hier hat Google einfach mit dem Kontextfenster erstmal irgendwie einen riesengroßen Vorsprung und es wundert mich tatsächlich, dass die anderen Modelle gefühlt so weit hinten sind. Und da hat auf jeden Fall Google jetzt...
Aber vielleicht mal ein kurzer Punkt für die Zuhörer nochmal erklärt, was hat es mit dem Kontextfenster auf sich?
Sehr gute Frage, Max. Das vergesse ich manchmal zu erklären. Am Ende des Tages, Kontextfenster sagt da aus, wie viel oder wie groß die Datenmenge sein können, die du mit dem KI-Modell quasi verarbeiten kannst, was dann quasi in einer Chatnachricht verarbeitet werden kann und nicht vergessen wird, weil irgendwann das Wissensspektrum zu klein wird. Und bei Gemini ist das Besondere nicht nur das 2 Millionen Token Kontextfenster, aber es ist ungefähr, ich glaube, fast dreimal die Bibel, wenn man das nur mit Text nehmen würde, sondern auch, dass man hier bei Gemini Audio, Video, alles mit hochladen kann und zum Beispiel auch in Stunden Video hochladen kann und damit chatten kann. Und das ist schon echt ganz cool.
Das ist mega. Deswegen, vielleicht kann es natürlich auch sein, dass hier viel Quantität oder anstatt auf Qualität gesetzt wird, um vielleicht mal deine These zu widerlegen, warum Google nicht so geil ist. Hope so not. Natürlich hoffen wir das Beste, dass das alles geil ist, so wie man es in den Demos sieht. Wir wissen ja aber auch, dass du, Jens, sehr geschockt warst von dem Demo-Auftritt von Google. Dementsprechend hoffen wir mal hier das Beste, dass auch das Marketing das verspricht, hält, was es verspricht, so rum. Und was mir aufgefallen ist, dass sehr, sehr viel Werbung geschaltet wurde zu Gemini, wie die Google der Zukunft aussehen soll. Also eine wahnsinnige große Branding-Kampagne auch während Olympia, bei Eurosport, bei DAZN, viel auf den Channels zu diesem sehr, sehr imposanten Spot, der sozusagen das Google der Zukunft zeigen soll, eben mit dem Gemini und den ganzen Funktionalitäten drumherum. Es bleibt natürlich spannend abzuwarten, wie sich das alles weiterentwickelt.
Ich muss aber sagen, wo du gerade Werbung sagst und Gemini, ich habe so viel Werbung mittlerweile in meinem LinkedIn-Feed von Gemini, von Google. Das ist echt krass. Und das sind alles so Sponsor-Posts. Das fällt echt auf. Also die haben, glaube ich, gerade irgendwie ordentlich Werbebudget übrig.
Und die wollen halt einfach zu uns in Podcasts. Können sie halt doch gleich einfach anfragen.
ist okay. Ja. Also gerne einfach mal
an schreiben. Post, einfach genau Fax. Wir nehmen Fax. Bitte Fax an folgende Nummer. Brieftaube. 0170.
Brieftaube, Fax jetzt, genau. Jetzt nicht unsere Faxnummer hier verraten. zwei Punkte habe ich noch da mitgebracht. Dann bin ich auch so erstmal soweit durch. Wir haben ja immer so ein bisschen prognostiziert, dass sich wahrscheinlich auch bei den ganzen Mengen an Tools irgendwie das Ganze auch konsolidieren wird. Und es war jetzt keine richtige Konsolidierung, sondern eher nochmal so ein Zusammenschluss, was ich ganz interessant finde. Canva kennt ja jeder, das Startup oder das Unicorn mittlerweile aus Australien, die ja auch einige KI-Features mit drin haben, die aber bei der Bildgenerierung so lala sind. Und die haben sie jetzt zusammengetan, beziehungsweise wenn man der Nachricht so richtig glaubt, hat Canva wohl Leonardo AI gekauft oder ist quasi da im Bezug zu, hat da Interesse dran. Auf jeden Fall machen die beiden gemeinsame Sache. Und das ist natürlich nochmal ein enormer Mehrwert für die riesengroße Audience von Canva, dann wirklich auch KI-Tools oder beziehungsweise KI-Bildgenerierung zu nutzen über Leonardo AI, die ja auch mittlerweile ein eigenes Modell haben. Also auch hier eine schöne Zusammenarbeit. Das heißt, alle Canva-User dürfen sich wahrscheinlich in Zukunft über ein paar mehr KI-Features freuen, hoffentlich, wenn da die Integration passiert. Man weiß ja nie, wie lange das so dauert. Aber auf jeden Fall Leonardo AI, cooles Tool, bisschen zu komplex meiner Meinung nach. Ich weiß nicht, hast du mit Leonardo schon mal ein bisschen gearbeitet, Max?
Ja, und viel zu komplex, um es abzukürzen. War halt abgefuckt.
War ich krass. Okay, einfache Tools ist glaube ich, echt ist eine Herausforderung.
Nein, weil ich will. Ja, ich glaube nicht einfache Tools, ich glaube, wir sind alle so tief drin, dass wir uns da natürlich damit beschäftigen und LLMs auf dem Rechner installieren und weiß nicht das. Und ich mich sogar in Python und so reindenke, obwohl ich null Plan von irgendwelchen Codings habe, wenn es mich interessiert, und schaue mir 100 Stunden YouTube-Videos an, bis ich es verstehe. Also daran liegt es jetzt nicht. Ich fand halt irgendwie die Aufmachung, das Interface, alles so drumherum, und dann ja, will ich halt erstmal, wenn ich ausprobieren will und der First User bin, erstmal einfach, und das kommen wir vielleicht nochmal zu dem Punkt, was vorher bei Meta eben so spannend war mit diesem Sketch-Animationsthema. Das ist halt super easy und intuitiv, ne? Und wenn ich halt jetzt erstmal eine breite Masse dazu bringen will, deswegen glaube ich, ist der richtige Schritt nicht nur von Canva das zu integrieren, sondern auch von Leonardo mit Canva zu arbeiten, weil man dann zwei Fliegen mit einer Klappe hat, in beiden Richtungen sozusagen. Und natürlich auch die Usability halt deutlich einfacher ist, weil wenn man das alles in Canva macht, viele Leute, ist einfach für mich eins der geilsten Tools aller Zeiten, Canva-Firma. Und dementsprechend ist das natürlich da auch smart. Und deswegen war ich dann nicht bin dann schnell gelangweilt und dann bleibe ich, okay, lieber brauche ich bei meinem Midjourney weiter und verbessere meine Midjourney-Prompting-Skills, die ich mit ChatGPT eh schon verbessert habe, als dass ich mich da wieder mit einem 500. Tool jetzt auseinandersetze.
Und das holt mich ja, und das deckt ja auch so ein bisschen unsere These, dass am Ende des Tages eh mehr oder weniger KI dann da integriert wird, wo man sowieso arbeitet, ob es jetzt in dem Canva ist, ob es jetzt auch in CRM-System wie im HubSpot ist.
Ja.
Ich glaube, da
Google, wenn wir nochmal Google nehmen, die ganzen Google-Tools, da ist es ja auch so, bei Microsoft soll es ja auch überall integriert werden, in PowerPoint und in was weiß ich nicht alles, damit natürlich da der Werkzeugkasten verwendet werden kann. Ich glaube, das ist natürlich die logische Schlussfolgerung,
wo es hingeht. Ja, aber am Ende des Tages, und ich glaube, das ist eine der schönsten Überleitungen, die ich bisher gemacht habe, kommst du auf die Use Cases an, oder Max?
Es kommt aus den Use Cases an.
Und wenn wir so über Use Cases sprechen, hast du einen mitgebracht oder vielleicht sogar zwei?
Use Case der Woche.
Ich habe tatsächlich einen Video-Use Case dabei. Fange ich mal kurz an, weil er ist eigentlich ganz einfach erklärt. Wir haben ja gerade über Runway gesprochen, wir haben ja gerade über Klingen gesprochen. Ich habe zwei Trailer gebastelt, einmal Pikachu bei Olympia. Ganz einfach gebaut, mit Journey Builder genommen, mit meinem Image Prompter, den ich mir gebaut hatte, weil mein eigenen GPT, um mir meine Mid Journey Prompts zu bauen. Was hatte ich damals gemacht? Das habe ich in der ersten zwei Folgen nochmal erklärt. Und ganz, ich sage immer, hemdsärmlichen GPT gebaut, mit ein paar Excel-Tapeten hinten ran, mit perfekten Prompts und Kameraeinstellungen und Linseneinstellungen, alles möglich drumherum. Plus eben ein Guideline, wie man, was Midjourney ist und was Runway ist und alle Build-Tools, hat mal ein paar PDFs da reingespeist und am Ende hilft mir jetzt der GPT, der in einem Dialog immer, was möchtest du bauen, eine Vektordatei, ein Foto oder Thema, Grafik und du dann auf Basis von der drei Fragen sagst, ich möchte jetzt ein Foto machen und dann sagst du, pass auf, ich möchte ein Foto machen oder eine Fotostrecke, die Fotostrecke ist für Midjourney und ich möchte zum Beispiel Pikachu, ich bin großer Pikachu-Fan und ich schaue gerade Olympia, baue mir doch mal den Pikachu mit den alle ganzen olympischen Disziplinen. Ja, und dann kriege ich sozusagen Pikachu beim Kajak, Pikachu beim Fahrradfahren und so. Das nehme ich dann in Midjourney, Prompts rein und verbessere sozusagen da so ein bisschen die Prompts hin und her, bis ich dann das perfekte Bild habe. Das habe ich dann genommen, habe es in Runway gelegt und in Kling, weil ich dann gleichzeitig das getestet habe und habe ohne große Kamera-Prompts einfach mal geschaut, kriege ich jetzt die Pikachu irgendwie zum Leben und lass mal die Maschine machen. Und dann kamen, sage ich mal, 7, 8, 9 kleine Videosnippets a 5 Sekunden raus. Das habe ich dann genommen, habe es in Cape Cut in eine schnelle Vorlage. Also da war auch der Workaround eher schnell zu einem Trailer und nicht irgendwie den ganzen Tag damit verbringen. Das Ganze hat gedauert 30 Minuten. Lag aber auch nur im guten Internet, muss ich sagen. Ist natürlich Voraussetzung, dass die Bilder schneller, die Videos schneller generiert werden. Und dann daraus hatte ich schon einen kleinen Trailer, den hatte ich dir gesendet. Schritt vorher hatte ich noch einen anderen Trailer gebaut. Ihr wisst ja alle, ich bin Geschichtsfanatiker. Und interessiere mich für antike und Mittelaltergeschichte, irgendwie keine Ahnung wieso. Und habe witzigerweise eine Doku über Cäsar gesehen und habe mir gesagt, Mensch, ich hatte doch damals in der Schule nie Bock auf diesen Lateinunterricht und auf diesen De Bello Gallico, dieses Buch von Julius Cäsar, der den Gallienfeldzug beschreibt. Und ich meine, das wäre doch cool, den Schülern irgendwie beizubringen, dass das ein geiler Stoff ist, eben nicht nur mit Asterix und Obelix auf Latein zu punkten, was viele Lateinlehrer ja machen, sondern einen Trailer zu bauen zu diesem De Bello Gallico und habe dann tatsächlich genau wieder den gleichen Workaround gemacht, den GPT verwendet, um eine Bildstrecke, um die richtigen Prompts zu bekommen und habe das dann mit Midjourney gepromptet und habe dann das wiederum genommen und in Runway und Kling rein und habe daraus einen Trailer gebaut und habe aber dann nochmal die Stimme von Julius Cäsar, also auch nochmal, hey, ich bin Julius Cäsar, begleitet mich in meinem Gallienfeldzug genau, und habe dann einen kleinen Trailer gebastelt und fand das, Sprache und Stimme habe ich natürlich mit 11 Labs gemacht und war dann sehr, sehr überrascht, wie gut es ist. Natürlich muss man hier nochmal sagen, auch hier klingt besser als Runway. Ich habe tatsächlich den Trailer eher mit Runway gemacht habe dann eben, bin da erst drauf gekommen, dass People deutlich besser sind mit Kling, als was die Bewegungsabläufe betrifft, meine ich. Als Runway, wobei dann diese Kamerafahrten dann, die ich auch gebaut hatte, Drohnenflight über Rom und Co. schon auch ganz witzig waren. Und das war sozusagen mein Thema, was ich ausprobiert hatte. Und jetzt abschließend Use Case, was haben wir in der Agentur gemacht? Wir haben jetzt gerade für viele Kunden, bei denen wir E-Com-Brands haben, die Produkte, reine Produkte im Online-Shop haben, werden wir gerade die Produkt-USPs mit Runway animieren. Also man hat jetzt mal zum Beispiel eine Couch und dann werden dann die Produkt-USPs eingeblendet mit dieser Titelfunktion von Runway. Und das testen wir gerade und das ist echt unfassbar krass, wie gut sozusagen, wie der Content deutlich hochwertiger aussieht für, sag ich mal, bei einem langweiligen Sofa, was man normalerweise sich aus dem Online-Shop hinter weißes Produkt zieht, was man da sozusagen alles schon rausholen kann. Und das war
Da hätte ich direkt mal eine Frage zu dem zweiten Use Case. Du hast ja jetzt vorhin auch gesagt, du hast auch in Runway und in Kling einfach mal ein Bild hochgeladen, hast animieren lassen und dann geschaut, was dabei so rauskommt. Ich mag auch selber diesen Überraschungseffekt, einfach mal die KI machen lassen und schauen, was da so passiert. Wie bist du bei so echten Use Cases umgegangen? Glaubst du, dass da immer noch die Kreativität total wichtig ist, was am Ende rumkommt? Dass du wirklich sagst, du gehst mit einer Idee da rein und sagst, das Sofa soll explodieren? Oder bist du da auch wirklich so ein bisschen offen vorgegangen und sagst, hier KI, mach mal was und ich guck mal, was passiert? Wie viel Kreativität war noch von eurer Seite?
Tatsächlich mehr Kreativität bei den Produkten, weil ich mir gedacht habe, okay, was brauche ich? Ich brauche jetzt People oder ich brauche jetzt irgendwie das oder ich brauche das. Ich muss das Produkt zum Leben erwecken und wir spielen da gerade, wir machen verrückte Sachen, das kann ich dann beim nächsten Mal bei der nächsten Update-Folge dann auch mal vielleicht mal nochmal teilen. Tatsächlich habe ich bei den Produkten für einen Kunden schon die ersten mehr Kreativität reingegeben. Was aber vom Testprozess, was kann die KI mit dem Produkt XY machen, habe ich schon am Anfang, bevor ich mehr Kreativität reingegeben habe, schon die KI machen lassen. Mhm. Also Beispiel, ich habe praktisch diese ganzen vorgefertigten Prompts, die man bei Runway ja auch verwenden kann, einfach mal kopiert, die Sachen rausgelöscht und einfach mal reingeklatscht und das gleiche Sofa immer wieder und okay, sieht verrückt aus, das Sofa, ach so, ja stimmt, der Kamerashot sagt ja irgendwie über die Schulter. So, wird schwierig bei der Couch. Also habe ich am Anfang, um nur einfach mal auszuchecken, okay, was kann das denn alles und was philosophiert die KI sozusagen als Output, um dann eben kreativer reinzugehen und sagen, schau mal, die Titelfunktion ist eigentlich ganz smart, bin ich gar nicht drauf gekommen. Jetzt denke ich mal an die USPs des Produkts, lass doch mal die USPs des Produkts irgendwie einblenden und explodieren, kommt irgendwie mächtig, sieht irgendwie aus wie so ein geiler Heimatspot oder ein Jungfernmatt-Spot. Nur das hat jetzt halt diesmal Runway gemacht, ne? Also,
okay, das heißt, du würdest schon sagen, dass die Kreativität da immer noch maßgeblich zum Ergebnis beiträgt. Und
ich glaube, dass die KI eine Inspiration liefern kann, die Kreativität zu fördern. Das glaube ich.
Okay, aber wenn man jetzt einfach null Kreativität hat, kommt da vielleicht auch nicht der geile Scheiß dabei raus, sondern vielleicht eher zufällig.
Kann auch sein.
Okay, dann cool. Eher zufällig, ja. Geile Use Cases.
Ja, aber du hast auf jeden Fall auch einen Use Case, einen sehr, sehr coolen sogar. Hat irgendwas mit Flux zu tun, habe ich gehört, oder?
Klar, Flux. Und das ging bei LinkedIn tatsächlich relativ gut, deswegen danke auch nochmal an alle, die kommentiert haben, um sich den GPT zu schauen. Ich habe natürlich Flux, das KI-Bildmodell, über das wir gesprochen haben, mal ausprobiert. Und natürlich kann ich das auch, oder habe es auch einfach lokal auf meinem Rechner laufen lassen, hat funktioniert, aber es gibt auch Anbieter im Web, die das Ganze in der Cloud hosten, sodass man dann nicht diese ganze Rechenleistung haben muss. Und du weißt ja, ich bin ja so ein Make-Fan und ich habe dann mal probiert, DALL-E in ChatGPT quasi mehr oder weniger auszutauschen und habe einen GPT gebaut, der Flux-Bilder erstellt. Und vom Prozess her eigentlich relativ einfach. Diese Action, die man in GPTs hat, damit kann man quasi auch Sachen in Make oder in Zapier, je nachdem, was man gerne nutzt, auslösen. Und ich habe quasi gesagt, hey, GPT, du bist irgendwie, kannst Bilder generieren mit der Aktion, die du hast. Und der User gibt dir einen Prompt. Und daraus kannst du dann Bilder generieren. Und weil ich das Schnellmodell von Flux benutzt habe, was in knapp einer Sekunde das Bild generiert, habe ich das auch dann direkt in ChatGPT mitbekommen. Und so habe ich einen GPT gebaut, der jetzt Flux-Bilder einfach generiert. Und das Geile ist, im Nachhinein, das habe ich auch gar nicht bewusst gebaut, es funktioniert auch erstaunlich gut, wenn du Bilder hochlädst in ChatGPT und sagst, erstell mir mal ein Bild wie dieses. Oder, was ich auch gemacht habe, ich habe ein Bild einer Katze hochgeladen, so einer Pixar-Style-Katze und von so einem Dashboard und habe gesagt, kombiniere das mal. War nicht perfekt, die Katze hatte eine andere Fellfarbe und so weiter, aber ich hatte eine Pixar-Style-Katze vor einem sehr bunten Dashboard und das hat auch mit dem GPT schon gut funktioniert. Also hier nochmal für mich eine enorm geiler Use Case, wo ich gemerkt habe, hey, ich kann aus dem GPT nicht nur Sachen woanders hin pushen, sondern auch zurückbekommen. Und diesen Flux-GPT, beziehungsweise den Link zum LinkedIn-Post, den verlinken wir natürlich auch gerne mal, dass er jeder mal ausprobieren kann. Und wie wir das Ganze gebaut haben, werde ich natürlich bei Snipkey mal zeigen. Aber das war auf jeden Fall cool. Das sind ja auch ausprobiert, hoffe ich.
Ja, na klar.
Sehr gut, sehr gut. Aber das ist, weiß ein bisschen nerdiger Use Case, aber sollte man spannend. Sich die GPTs, natürlich spannend, alles ist spannend, was wir hier machen. Aber GPTs sollte man nicht unterschätzen. Ich glaube, da steckt noch viel Potenzial drin und ich hoffe ja immer wieder, dass OpenAI an den GPTs noch ein bisschen schraubt, dass man dann auch vielleicht ein paar mehr Features hat, die noch mal ein bisschen geiler macht. Das wäre meine Wunschliste für 2025.
Ich auch, wünsche mir das auch. Deswegen sind wir doch Fanboys von OpenAI.
Hallo, OpenAI, ich
mach das. Irgendwie schon. Und das finde ich ein ganz guter Abschluss. Wir sind wahrscheinlich so knapp unter einer Stunde gelandet, haben unsere Zuhörerinnen und Zuhörer nicht zu sehr überlastet mit neuesten Neuigkeiten. Es kommt halt davon, wenn wir uns Sommerpausen und drei Interviews dazwischen schieben.
Sommerpause tut doch nicht gut, schön. Max.
Nö, wir müssen weitermachen. Es war mir ein Fest, Jens, wie immer. Und wie immer werden wir alle Informationen, die wir mit euch teilen, ganz brav in den Shownotes reinpacken. Vergiss nicht, den Podcast zu abonnieren, ein Like dazulassen, wie man so schön sagt in unserer Social-Media-Sprache. Und freut euch auf auch noch mehr New Minds-Themen. Spannender Interviewgast, nächste Folge. Und vor allen Dingen auch werden wir, so viel kann schon verraten, auch vielleicht vor dem Oktoberfest noch, das ist Mitte September, auch mal in New Minds in geschriebener Form, in online geschriebener Form dann bald zur Verfügung stellen, damit wir natürlich alle neuesten Neuigkeiten super sortiert online für euch haben.
Toll, jetzt haben wir eine Deadline, Max, super.
Ja, okay, hat eh keiner gehört. Gut, in dem Sinne, meine Lieben, danke.
Es hat mir viel Spaß gemacht, Max.
Mega.
Bis zur nächsten Folge.
Bis wie immer. Bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.